Herzlich willkommen zum Kritik.de-Podcast aus Cannes. Heute mit Hanna Pilacek, Philipp Schwarz, Tilschka Dritzke und mir, Frederik Jäger. Wir reden gleich über drei Filme. Wir kommen gerade aus dem Kino und haben Jessica Hausners Little Joe gesehen. Darüber möchten wir zuerst sprechen. Im Anschluss haben wir Ken Loach, Sorry We Missed You. Und als dritten auf dem Programm ist Atlantique von Matty Diop. So, gleich geht's los mit Little Joe, in den uns Till einführt.
Genau, also ich versuche das. Wir saßen tatsächlich bis vor 5 Minuten quasi noch im Kino. Genau, Little Joe, der neue Film von Jessica Hausner, dreht sich vorwiegend um eine Frau, eine alleinerziehende Mutter, die in einem Pflanzenlabor arbeitet, in dem Pflanzen, eine neue Pflanze, die genmanipuliert wurde, sterilisiert wurde. Sie kann sich also nicht mehr fortpflanzen, ihre Pollen können das nicht. Dafür hat sie einen besonders intensiven Duft, der, so sollen Experimente bewiesen haben, gute Laune verbreitet. Genau, das ist irgendwie eine Pflanze, die noch in der Testphase ist. Und der Plot, der sich dann so ein bisschen entspinnt, ist dann ein bisschen die Frage, ob diese Pflanze auch noch andere Effekte hat auf den Menschen. Die, wie gesagt, sie ist Mutter eines Sohnes, der gerade so ein bisschen in die Pubertät kommt und auch eine dieser Pflanzen geschenkt bekommt. Und wie das in der Pubertät so ist, verändert sich das Verhalten. Aber das Verhalten ändert sich auch im Labor innerhalb dieses Teams. Und so entspinnt sich dann langsam ein bisschen die Frage, ist, macht diese Pflanze was mit diesen Menschen? Es gibt eine Kollegin, die auf einmal davon fest überzeugt ist, die gilt aber auch ein bisschen als, hatte mal psychische Probleme und so weiter. Und das ist so ein bisschen die Ausgangskonstellation, wobei ich jetzt, genau, also das vielleicht erstmal soweit.
Was ist denn das überhaupt für ein Film? Ist das ein Science-Fiction-Film oder wie würdet ihr den einordnen von Genre und Setting her?
Ja, ich meine, klar, also ich meine, so die gewisse, sag ich jetzt mal, Bezugspunkte sind ganz klar in gewissen, sag ich jetzt mal, Genre-Kinos. Ich meine, die Pflanze, die quasi dann doch nicht so harmlos ist, ist quasi, also ich meine, Little Shop of Horrors und dann natürlich auch, sag ich jetzt mal, die Veränderung, die quasi, wo man nicht genau weiß, wie der soziale Zusammenhalt sich so organisiert. Ich meine, ist natürlich direkt aus die Körperfresser kommen. Quasi, man weiß nicht, wer noch quasi der Alte ist und wer schon jemand anderes ist. Oder halt zumindest, das ist so die Unheimlichkeit, die da reingebracht wird. Ich meine, es ist schon von der ganzen so Konstellation her so eine Art Horrorfilm, der natürlich so ein bisschen mit, sage ich jetzt mal, angezogener Handbremse ist. Also sage ich jetzt so, er kann sich nicht ganz, also einen derberen Effekt als so eine diffuse Unheimlichkeit erlaubt er sich dann doch nicht. So. So würde ich ihn jetzt mal beschreiben und vielleicht auch diffamieren, wenn ich das. Nein, so meine ich es nicht, aber.
Also vielleicht könnte man sagen, dass das Genre oder der Horror sich ein bisschen von außen nach innen verschiebt. Also im ersten Teil ist man vielleicht eher noch zu sagen, was stimmt da jetzt und was macht diese Pflanze und was passiert da? Und im zweiten Teil verschiebt sich es ein bisschen in Richtung sozusagen psychischer Horror, wessen Wahrnehmung, in wessen Kopf stecken wir jetzt eigentlich drin, wer ist hier verrückt, wer ist sozusagen. Und das ist so ein bisschen auch die Frage, die der Film aufwirft sozusagen, was sind überhaupt natürliche Gefühle, was ist sozusagen, wie verändert sich Verhalten, es geht um Mutation, es geht um Manipulation natürlich, aber es geht eben auch um sozusagen Veränderung, Verhalten des Menschen und wie wir sie erklären wollen und müssen. Und das ist so ein bisschen das, also ich fand, das gelingt dem Film sehr gut, da sehr vieles in der Schwebe zu halten und sich an diesen Fragen so entlang zu hangeln.
Es ist Jessica Hausners erster englischsprachiger Film. Sie war schon mehrfach in Cannes, zuletzt im Un certain regard, jetzt ihr Wettbewerbsdebüt. Wie würdet ihr den Film in Jessica Hausners Oeuvre einsortieren?
Also ich meine, es erinnert natürlich schon an ihren letzten Film, auf dessen Titel ich gerade nicht komme, den Kleist-Film. Sozusagen ähnlich in gewisser Weise sterile Bilder, in denen sozusagen sich die Figuren wenig bewegen, in denen trotzdem viel los ist. Also so wie diese Pflanze sterilisiert war, sind auch so ein bisschen das sind die Bilder ein bisschen sterilisiert. Natürlich in einem völlig anderen Setting, also in einem Setting, das vielleicht selbst auch ein bisschen genmanipuliert ist, also in sehr, sehr, sehr knalligen Farben getaucht. Die Kamera bewegt sich immer sehr, sehr langsam von links nach rechts oder von rechts nach links. Insofern hat mich sozusagen die Mise en Scène sehr erinnert an bestimmte ähnliche Raumkonfigurationen in dem letzten Film, der natürlich in einem ganz anderen historischen Setting gespielt hat.
Aber ich finde, dieser Film ist nicht statisch. Der versucht ja selber immer eine Bewegung in Nuancen zu machen. So wie die Kamera am Anfang, wie so eine Überwachungskamera, die immer halt eben so 360-Grad-Schwenks macht, so hin und her zieht ganz langsam, ist ja auch der Film. Also es geht immer halt eben so um eine ganz kleine Verschiebung von Blickwinkeln. Und deshalb fand ich auch eben diese schnelle Charakterisierung als Genre und Horror auch nicht so treffend, weil sich immer halt eben über diese Verschiebung so streiten lässt. Der ganze Film stellt ja jede Verschiebung auch immer wieder in Frage und man muss sich halt immer wieder selber dazu verhalten, so will ich diese Nuance halt als signifikant annehmen, sehe ich da einen Unterschied, und so ist es halt eben auch mit dem ganzen Film. Man kann eigentlich schwer sagen, worum es geht, weil er selber auch sagt, vielleicht geht es ja um gar nichts. Vielleicht ist es alles nur halt eben eine Sublimierung von halt irgendwie Momenten, die ich halt eerie finden kann oder die ich halt eben auch dann, weil ich es will, als normal und gegeben akzeptiere. Da finde ich auch besonders toll das Setting, das zeitliche Setting, weil es nur so einen Indikator dafür gibt, nämlich dass in diesem Pflanzenlabor als erstes Pflanzen gezüchtet wurden, die eigentlich kein Wasser mehr brauchen oder auch keine Fürsorge, damit die Leute in Urlaub fahren können und sich nicht mehr ums Blumengießen kümmern müssen. Und dass die jetzige Pflanze, Little Joe, wieder eine Pflanze ist, die das Revolutionäre hat, man muss sich um sie kümmern und sie hat einen besonders wohlgefallenen Duft, wo man ja sagen würde, ist das nicht eigentlich schon wieder die Gegenwart? Pflanzen, um die man sich kümmern muss, die man gießen muss, die halt irgendwie Freude machen, weil sie wohl riechen. Und das sind halt eben diese Nuancen, die sich immer wieder hin und her verschieben. Also halt so mobile Puzzleteile, die halt eben immer wieder in Bewegung geraten, wo man es halt irgendwie eigentlich nicht möchte. Man möchte irgendwann so, dass es sicher wird und es hört nicht auf, in Bewegung zu sein.
Und vielleicht eine Nuance, die man da noch erwähnen kann, ist, dass am Anfang ja gesagt wird, dass dieser Stoff, der da verströmt ist, sozusagen mit dem Hormon der Mutter zu tun hat, die quasi also diese erste Mutter-Säugling-Bindung produziert. Und ein bisschen geht es in diesem Film natürlich auch darum, es gibt den Vater des Jungen, der irgendwo in der Natur wohnt. Und die Frage steht immer im Raum, wird dieser Junge zu diesem Vater ziehen? Und ist das nicht eigentlich auch ein heimlicher Wunsch der Mutter? Und das macht natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema auf von dieser vermeintlichen Natürlichkeit der Mutter-Kind-Beziehung. Aber ja, ich würde Hannah also tatsächlich zustimmen, am Ende könnte man sagen, eventuell ist gar nichts passiert und trotzdem ist in diesem Nichts unglaublich viel drin. Also was diese Mutter-Kind-Beziehung angeht, die Pubertät angeht, aber auch sowas wie eben, was ist natürlich, was natürliche Gefühle, gibt es das überhaupt? Sogar irgendwie Genmanipulation und Kapitalismus, diese Pflanze ist dann sozusagen, oder es gibt eine These, dass die sich quasi dadurch, dass sie sich nicht mehr natürlich fortpflanzen kann, trotzdem andere Wege der Fortpflanzung sucht, die dann irgendwie auch viel damit zu tun haben, mit wie profitabel wird sie dann letztlich werden und sowas. Also da steckt schon unglaublich viel drin auf eine sehr beiläufige Art und Weise.
Was, glaube ich, ziemlich großartig ist an dem Film, ist, dass er diese Genre-Elemente verwendet, aber immer auf eine Art und Weise, die einen eben die einen so genauer hingucken lässt. Also es produziert ständig Spannung. Ich hatte den Eindruck, jetzt gerade wenn man beim Rausgehen nochmal irgendwie den Schauspielern ins Gesicht guckt, die dann im Grand Théâtre Lumière standen, dass die in dem Film völlig verwandelt sind. Also dass der Film auch ein Körperkino ist, aber eins, das sich gleichzeitig nicht kommuniziert, nicht sichtbar im Sinne von, da ist irgendwie Schauspiel, das die ganze Zeit den Körper betont, aber der Körper ist die ganze Zeit da, um gelesen zu werden und was möglicherweise Indikator ist für tiefe psychologische Veränderungen.
Ja, um jetzt so meine Erfahrung nochmal, also es wird wahnsinnig viel thematisch angerissen, ausagiert wird da fast nichts. Also wir hören, also dieses Konstrukt dieser Pflanze, also ausagiert filmisch, jetzt nicht von den Schauspielern, dieses Konstrukt dieser Pflanze ist mit ganz vielen Sachen beladen. Also es ist quasi diese Mutter-Kind-Beziehung am Anfang, dann diese verhinderte, also diese Sterilität, die diese Pflanze scheinbar überwinden muss, quasi. Also sie ist eben, sie kann sich nicht fortpflanzen, sie ist als steril gezüchtet und auch diese Veränderung, dass sie eigentlich dazu da ist, Leute glücklich zu machen, und dann aber die Leute auf eine andere Art und Weise verändert, die eben so nicht geplant war. Das alles sehen wir nicht. Wir sehen keinen einzigen Menschen, der von der Pflanze glücklich gemacht ist. Wir sehen auch die Veränderung, die stattfindet, besteht dann auch nur darin, dass die Leute ein bisschen arschiger sind und ein bisschen monoton reden. Auch, dass dieses Bedürfnis, sich um etwas zu kümmern, wir sehen niemanden, der irgendwie eine Lust hat, sich an dieser Pflanze zu kümmern. Das ist alles nur auf einer abstrakten Dialogebene irgendwie eingeführt und immer wieder sieht man diese schöne Pflanze, die das dann halt irgendwie bündeln sollen. Aber es ist nicht quasi im Film tatsächlich ausgestaltet.
Nein, sie ist ein Meme. Also wie halt eben ein bildliches Gehen oder ein imaginäres Gehen. Also das ist wirklich die Verkörperung. Du wirst von diesem Meme infiziert und das setzt sich durch, weil es halt eben dominant ist in unserer jetzigen Diskurssituation. Das ist halt, glaube ich, das, was es halt irgendwie so reizvoll macht. So, indem du auch selber irgendwann anfängst, dich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, ist mit der Pflanze was los, bist du auch selber infiziert. Das ist der Virus, der halt sich so durch den Film fräst und vielleicht auch in deinen Kopf rein.
Na ja, gut, es ist halt schon, es wird ja auch über nichts anderes geredet, als ist mit dieser Pflanze was los oder nicht. Also es ist ja nicht so, als ob sich das so durchsetzt, diese durch irgendwas anderes hindurch, sondern quasi, es wird ja auch, also die quasi, es ist ja nicht nur, dass das auf abstrakter Ebene ständig über die Pflanze geredet, also nur, dass nur auf abstrakter Ebene über die Pflanze geredet wird, sondern dass auch über nichts anderes geredet wird.
Also über Mutter-Kind-Bindung und Kapitalismus.
Naja, quasi, wenn man quasi sagt, dass die Pflanze diese ganzen Sachen wirklich mit sich trägt, dann wird auch darüber geredet, wenn über die Pflanze geredet wird, klar.
Also,
die
Pflanze ist ein Knoten der Welt.
Ja, genau.
Das ist vielleicht der Anlass, zum nächsten Film überzugehen. Wir wollen sprechen über Ken Loachs Sorry We Missed You, in den uns Hannah einführt.
Sorry We Missed You steht auf den Notizen, die der Paketlieferer, ein ungenannter Service, der doch an Amazon und an sonstige Lieferservice erinnert, bei den Leuten hinterlässt, die sie halt eben nicht angetroffen haben. Und diese defensive Haltung, tut uns leid, dass wir sie verpasst haben, ist schon halt irgendwie das, was halt irgendwie die neue Ökonomie und deren Hierarchien halt darstellt. Man ist immer stetig in der Defensive, dass man halt als Dienstleister eigentlich immer den Wünschen des anderen zur Verfügung stehen muss. Und aus dieser Konstellation heraus hat Ken Loach diesen Film entwickelt. Es geht um einen Familienvater, der immer für sich alleine halt irgendwie um die Runden kommen wollte, dem halt Arbeitslosengeld halt eben zuwider ist. Er sagt, lieber würde ich hungern. Und deshalb ein Gig anfängt bei einem dieser Paketdienstlieferer. Er ist nicht angestellt, er ist halt eben deren Franchise-Nehmer und muss alles selber aufwenden, seinen Lieferwagen selber bestellen und sowas. Und kriegt dafür, hat er das Gefühl, totale Freiheit, wie er halt irgendwie an sein Geld kommt. Und was der Film dann nicht zeigt, ist, wie stressig dieser Tag dieses Mannes ist, sondern er zeigt, was dieser Stress, den der Mann auf sich nimmt, für seine Familie bedeutet. Also es ist ein Film, der halt eigentlich so des Echos der Gig Economy.
Es wird ja immer wieder bei Ken Loach gesagt, Ken Loach ist Ken Loach. Und deswegen die erste Frage, ist das ein Ken Loach?
Ja, unzweifelhaft ist das ein Film von Ken Loach. Ich muss aber sagen, also gerade wenn ich ihn vergleiche mit seinem letzten Film, mit dem ich im Vergleich zu anderen sehr, sehr wenig anfangen konnte, auf den ich auch so ein bisschen wütend war, aber vielleicht auch, weil ich davor lange keinen Ken Loach-Film mehr gesehen habe.
I, Daniel Blake.
Mit diesem konnte ich tatsächlich mehr anfangen, zumindest was so ein bisschen den Plot, also ich war irgendwie mehr in diesem Film drin, ich war irgendwie in diesen Figuren, ich fand, es einen sehr gut gebauten Film über große Teile. Was mich bei Ken Loach immer so ein bisschen irritiert, ist dieses, es ist ja irgendwie so völlig klar, was er da anklagt, aber das, was er irgendwie damit gleichzeitig so ein bisschen betrauert, das hat manchmal so ein bisschen so einen nostalgischen Einschlag, den ich manchmal schwierig finde. Also dass es jetzt irgendwie so eine, dass der Kapitalismus jetzt wieder so eine Kernfamilie kaputt macht, dass sie irgendwie so stolze Männer irgendwie bricht. Also das ist so ein bisschen so eine Ebene, die ich irgendwie nicht so ganz ausblenden kann beim Genießen des Films, den ich aber irgendwie einen sehr solide gebauten Ken Loach-Film finde, bei dem ich irgendwie ganz gut mitgegangen bin, so erstmal.
Ja, ich fand auch, also dass der Film natürlich auch sehr durch dieses Thema sich quasi in die Tagesaktualität einhakt, fand ich halt schon sehr effektiv, weil halt gerade diese unter dem Begriff der Gig Economy und so weiter beschrieben, also dieses Aufbrechen von so klassischen Arbeitsmodellen. Ist ja auch ganz witzig, der Film fängt los mit einer langen Liste, also es geht nur also auf schwarzem Bildschirm, wo die Hauptfigur quasi die klassischen Berufe auflistet, die er früher halt gemacht hat. Also wirklich so dieses klassische Handwerk von irgendwie Dachdecker bis Gardening und was weiß ich was. Und quasi da wird so die Vergangenheit nochmal so kurz Revue passiert lassen und dann wird die neue quasi, die neue Arbeitsverhältnis irgendwie dargestellt. Ich finde, was ich sehr spannend fand, ist eben, dass es halt dann doch so eine offene Wunde ist, weil halt diese neuen Arbeitsverhältnisse einer mehr dann doch irgendwie immer quasi unter die Nase kommen, wo man es vielleicht auch nicht quasi erwartet hätte. Also keine Ahnung, es gibt diese E-Scooter-Debatte, wo halt alle überreden, wo dürfen die fahren, aber dann irgendwann habe ich einen Artikel gelesen, dass es ja auch diese Lade, wer das überhaupt lädt und platziert, ist genauso auf Leute, die irgendwie von Mitternacht bis 4 Uhr in der Früh und dann wieder von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr quasi durch die Stadt kusen und dafür irgendwie 10 Euro pro geladenem Ding kriegen oder 5 Euro. Also das sind diese großen Innovationen, die irgendwie unser aller Leben irgendwie quasi durchdringen, wo wir denken, ja, das ist eine völlig neue Bequemlichkeit, die sich uns da auftut, und dann versteckt sich eigentlich da meistens dahinter eben diese, dieses Aufweichen von irgendwie Sicherheiten, die eigentlich über Jahrzehnte irgendwie gewachsen sind. So. Das fand ich, und das quasi Loach da quasi eine einfach, das ist nicht einmal so eine große Aussage, finde ich, die er reinbringt, sondern einfach so eine Intensität, so quasi. Wenn ich jetzt über diese neuen Phänomene nachdenke, quasi, dann unweigerlich schießt sich mir irgendwie diese emotionale Wucht von diesem Film irgendwie drinnen. Das macht natürlich auch, der Film hat natürlich auch etwas sehr, vielleicht, wie sagt man, nicht monomanisches, aber er ist natürlich dann schon sehr zielstrebig und immer noch eine Schippe drauf auf irgendwie, um quasi sicher zu gehen, dass er diesen Haken auch irgendwie gesetzt hat, was ich aber in dem Fall irgendwie, ja, auch legitim finde, und ich habe das dann auch irgendwie gerne mit mir, also was heißt gerne, aber ich sah die Notwendigkeit, das mit mir machen zu lassen. So. Ein.
Sehr schön. Es geht ja bei Ken Loach oft um so gesellschaftliche Wirklichkeiten und das Verhältnis quasi auf konkrete Fälle. Und hier haben wir ja so ein Paradigma davon, wie gerät denn das Verhältnis vom Zuschauer zur Figur für dich oder zu den Figuren, Hanna?
Das gerät hier nochmal anders als bei Daniel Black, der sehr über zwei Figuren funktioniert hat. Und hier ist so das Gebilde der Familie, die halt irgendwie so in Bewegung gerät. Also die Frau, das muss man auch noch sozusagen, die ist halt eben mobile Krankenschwester und wird halt eben auch dem Druck von privaten Altersbetreuungsdiensten und sowas auch ausgesetzt. Und so sehr halt eben auch, erstmal es geht auch irgendwie um die gebrochene Männlichkeit geht, würde ich auch sagen, dass die Frau halt eben auch so der Gegenpol ist, die immer wieder mit halt irgendwie Gutherzigkeit versucht, das halt irgendwie aufzufangen und irgendwann aus ihr rausbricht und sie dann schimpft und flucht und dann sich selber irgendwie an den Kopf haut und sagt, ich bin doch kein Mensch, der flucht, was ich eine total schöne Selbstanklage fand und auch ein Selbstbild, was da halt irgendwie ausgestellt wird, was offensichtlich nicht mehr möglich ist unter dem Druck. Und da gibt es eben auch zwei Kinder, die toll besetzt sind, die halt eben auch sich so verschieben, die mal mit dem Stress umgehen können, mal nicht, und das hat eben so als Viererkonstellation. Ich finde auch nicht, dass man Nuclear Family, also die kleinste gesellschaftliche Zelle, immer nehmen muss, aber hier hat es mal funktioniert, zu sagen, so, dass dieser Stress sich auf vier verschiedene Personen unterschiedlich auswirkt, dass sie sich untereinander dadurch unter Druck setzen und so. Und dadurch hat auch eine sehr feine Dynamik in den Film auch bringt, sodass man auch immer so gucken muss, so, wann begegnen sich die Personen, wann können sie nochmal eine Verbindung zueinander aufbauen, oder sind sie halt eben schon so sehr durch den Stress halt eigentlich nicht mehr zur Kommunikation fähig.
Ich würde vielleicht nur so abschließend eine Frage aufwerfen, inwiefern diese Eskalationsdramaturgie, die schon angerissen wurde, schon beschrieben wurde hier, inwiefern die nicht letztlich vielleicht zu befriedigend ist. Also inwiefern die Konstruktion nicht eigentlich genau das ermöglicht, dass man rausgeht und die Wirklichkeiten akzeptiert.
Ich meine, ja, das war jetzt bei mir nicht so. Ich meine, der Film quasi, ja, es ist ja eine Eskalation, die jetzt nicht in ein, sage ich jetzt mal, stabiles Ende in irgendeiner Form, finde ich, mündet. So insofern, wie gesagt, man kann ja fragen, ob diese Eskalation unbedingt so braucht oder so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwas abgeschlossen oder, sage ich jetzt mal, runder gemacht wird, als es irgendwie tatsächlich ist. Aber
ja, weil es gibt so eine Eskalation zum Schluss, die aber eigentlich nochmal zeigt, wie perfide dieses System ist, dass halt eben so ein Ereignis, ein Übergriff halt nochmal so perfide Nachwirkungen haben kann. Also ich finde, das ist auch nochmal was wirklich als Information Neues, was halt eben passieren kann in dieser Gig Economy, was nochmal halt irgendwie nochmal einen Schicksalsschlag an sich bedeutet, dem mir nicht klar war, auch in diesen Verästelungen einfach. Also es ist nochmal halt eben finde ich, eher nochmal niederschmetternd, wenn man nochmal merkt, wie sehr halt eben diesen Figuren noch auf anderen Ebenen zugesetzt werden kann. Und deshalb finde ich es auch nicht irgendwie versöhnlich und abschließend, sondern es macht mir eher noch so einen Horizont auf, was halt irgendwie an Grauen da eigentlich alles noch irgendwie lauern könnte, potenziell.
Was würde denn jetzt passieren, wenn sich... Dass es versöhnlich ist, sorry.
Was würde denn jetzt passieren, wenn diese Familie einen Little Joe ins Zimmer gestellt bekommen würde? Das ist ja so ein bisschen...
Wir würden auf jeden Fall alle pünktlich unsere Pakete bekommen.
Okay, wir sprechen noch über Atlantique von Mati Diop. Till muss allerdings schon los. Und Philipp führt uns kurz ein.
Okay, ja. Also Atlantique von Mati Diop dreht sich um eine junge Senegalesin. Also es spielt im Senegal. Und eigentlich, also der Film... eröffnet mit eigentlich einer Gruppe von jungen Männern und Arbeitern, die an einem riesengroßen Bauprojekt in dieser Stadt arbeiten und nicht bezahlt werden und dann beschließen, quasi auf einem Boot zu fliehen, also über den Atlantik Richtung Spanien. Und dann wechselt der Film eben die Perspektive auf diese junge Frau, die so ein bisschen im Senegal geblieben ist und zwischen ja ihrer Liebe zu einem der Männer, die auf dem Boot verschwunden sind, von einem Tag auf den anderen, und einer nicht von Liebe getragenen Vernunft-Ehe mit einem reichen Mann hin und her also gerissen wird. Und dann ist eben das Schicksal dieser Bootsflüchtlinge dann irgendwann eben auch nicht klar, ob da irgendwie ein Unglück passiert ist, niemand hört von ihnen. Und der Film wechselt oder ist von Anfang an in so einer sehr so traumartigen Rhythmus, wo die Grenzen zwischen Land und Meer, zwischen Lebenden und Toten einfach irgendwie zunehmend porös werden. Klischeehafter formuliert, als es der Film dann tatsächlich macht, aber quasi vielleicht als ersten Eindruck.
Man denkt ja, wenn man jetzt davon hört, erst einmal, dass es ein Film über oder mit Flucht ist. Wie würdest du sagen, Hanna, schreibt er sich ein in diese quasi Gattung der Filme, die sich mit Flüchtlingen und Flucht beschäftigen?
Also ich muss sagen, dass mein Seheindruck sehr durch den Kurzfilm geprägt ist, der Atlantique auch heißt, also den quasi so eine Art von Vorlage von Mati Diop, wo sie vor 10 Jahren schon mit Senegalesen, die geflüchtet sind, gesprochen hat. Und die haben, glaube ich, den prägenden Satz für diesen jetzigen Film auch gesagt, wenn du dich verabschiedest, bist du schon tot. Die Leute treten die Flucht an, obwohl sie wissen, wie gering die Überlebenschancen sind und wie sehr sie halt eben auch schon dann mit ihrem eigenen Leben abgeschlossen haben müssen. Und dieser Satz ist für mich immer der Undercurrent gewesen dabei. Der löst sich auch nochmal eben in dem immer gespensterhafteren werdenden letzten Teil halt ein. Aber ich glaube, wenn man ihn mitdenkt, versteht man auch noch mehr, warum sie halt eben über Flucht erzählt, wo halt eben... wo der Ausgangspunkt für die Flucht das ist. Nicht über den Prozess der Flucht, sondern über den Ausgangspunkt. Also es geht halt tatsächlich um eine Art von Fluchtursachenanalyse. Und da zeigt sie halt eben auch, und das fand ich interessant, eben auch so wie Ken Loach eigentlich so, was bleibt denn eigentlich, was sind so die Wellen, die ein Ereignis schlägt. Sie ist nicht beim Ereignis selber dabei, sondern zeigt halt eben die Wellen. Was macht das mit den Freundinnen, den Frauen, den Familien, die halt zurückbleiben. Und da spürt sie halt eben so feine Erschütterungen nach, die dann immer größer werden und dann halt irgendwann wirklich auch so den Film eben erschüttern tatsächlich.
Ja, also für mich war das jetzt auch mit einer der Filme, die mich am meisten beeindruckt haben im bisherigen Wettbewerb. Es ist ein Film, der natürlich auch erwartet wurde auf eine Art und Weise. Wir wussten vorher schon, es ist ein Spielfilmdebüt, es ist eine Regisseurin, das ist ja hier nicht allzu üblich, die im Wettbewerb mit Filmen zu zeigen und wie man schon vielfach gelesen hat, die erste schwarze Regisseurin mit einem Film hier. Und es ist ein Film, der auf eine Art und Weise sehr frei und extrem konkret ist. Also was mich daran begeistert hat, ist die Weise, wie wie man in so eine Form von meditativen, transformativen Zustand gerät und gleichzeitig das aber nichts daran ändert, dass die Protagonisten mit ihren Auseinandersetzungen sehr konkrete Figuren bleiben und man denen auf den Fersen ist und auch an denen ablesen möchte, was da gerade vor sich geht. Und das ist sowohl irgendwie sehr sehr schön in so einer Art und Weise von Einfangen von Situationen irgendwie inszeniert und gleichzeitig hat es aber auch was frei Fiktives. Also dass man nicht irgendwie jetzt denkt, es geht irgendwie darum, jetzt eine Wirklichkeit hier zu zeigen, wie es so ist, ja? Also in einem aufklärerischen Modus, sondern eher in einem Modus des Erlebens und des Eindruckhinterlassens.
Naja, fängt ja mit einer sehr konkreten Situation, dass jemand schnell vergisst, weil sich halt eben so vieles drüber schichtet und auch Stimmungen halt so evoziert werden. Aber fängt mit Bauarbeitern an, die von dem großen Bauunternehmer, die einen fiktiven Turm, der immer so wie so eine Art Raubtierzahn in so einer düsteren, dunstverhangenen Küste von Dhaka rausragt, ihre Löhne einfordern, die halt irgendwie seit 3 und jetzt mittlerweile 4 Monaten nicht bezahlt wurden. Und das ist schon ein sehr konkretes Setting, was halt eben aber auch immer so ein Echo hat. Also was halt irgendwie sowohl konkreter wird, auch in der Problembehandlung im Film selber, als halt eben auch selber phantasmagorisch wird. Und das sind halt eben diese Bewegungen, die halt irgendwie so toll durch den Film halt sich ziehen. Also es ist schon auch eine irgendwie klare Verortung, finde ich auch, eben in so Klassenkampfsituationen und sowas. Und da fand ich halt eben die Resonanzen, die das dann mit Ken Loach hatte, mit so einem anderen Kino, was aber trotzdem halt eben auch so Themen aufgreift und halt eben als Folgen, ihre Folgen jeweils verhandelt, toll funktioniert.
Ja, ich tatsächlich ist es schwierig, diesen Film jetzt so jetzt noch so abzurufen, weil er halt doch auch sehr, auch gerade am Anfang sehr, sag ich mal, diffus ist und erst nach und nach schälen sich dann so wirklich so diese so Richtungen auch für mich heraus. Ja, aber ich kann da jetzt nicht so groß was Abschließendes darstellen. Es ist es gibt eine wunderschöne Strandbar, quasi, die so als zur Schnittstelle zwischen den verschiedenen Sphären, also quasi spannend inszenierte.
Aber ist die wirklich schön? Also ich hatte ja bei der Strandbar ist mir ja aufgefallen, also es gibt ja irgendwie Spielereien auch mit, also es ist ein Film, der sich sehr fürs Licht interessiert. Claire Maton hat die Kamera gemacht, das ist eine Regisseurin, die unter anderem von Alain Giraudy im Resté Vertical und Der Fremde am See gedreht hat. In dieser Strandbar gibt es so Licht, das auf die Menschen fällt, ja, also so diese, was man so von Disco-Kugeln kennt. Aber gleichzeitig ist das irgendwie auf eine Art und Weise total gemacht. Also nicht im Sinne von, das ist jetzt, da werden jetzt Menschen schön ins Licht gesetzt, sondern es ist irgendwie immer, also man kommuniziert auch die Fähigkeit dieser Strandbar.
Ja.
Das war wichtig zu diskutieren, sorry.
Ja, nee. Ich meine, ich finde ja Fakeheit und Schönheit heißt ja durchaus auch irgendwie.
Schließt sich nicht aus,
dass da irgendetwas also so quasi zerfällt oder nicht, also auch das Bild irgendwie nicht einfach schön präsentiert wird oder direkt präsentiert wird.
Mit diesem diffusen Ende verabschieden wir uns und danken fürs Zuhören und freuen uns auf morgen. Tschüss.
Ciao.